3, 2, 1, 0.
Cars and Bikes,
The Digital Drive. Dieser Podcast wird eure Motoren zum Schnurren bringen. Mit der lieben
Kelly hier, die den Code dieser automobilen Zukunft entschlüsselt.
Und dem wunderbaren
Volker hier, voller Benzin im Blut.
In einer Welt, in der Motorkraft auf Bits und Bytes trifft, tretet aufs Gas und seid dabei, wenn wir euren Fahrspaß auf die nächste Stufe bringen.
So, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle Zuhörer da draußen zur nächsten Folge von The Digital Drive. Heute ist mal ein ganz besonderer Tag und das liegt daran, dass ich mir gedacht habe, wir müssen heute mal ein Thema besprechen, das, ich glaube, aktueller gar nicht sein kann. Es gibt in dem ganzen automobilen Umfeld so viele Themen, die aktuell besprochen werden oder die grundsätzlich besprochen werden, aber es gibt ganz, ganz viele Themen, die sind wirklich up to date. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich auch immer gerne bei LinkedIn unterwegs bin, ganz, ganz viel mitlese und ich dann jemand bin, der gar nicht so richtig immer fachlich in den Themen so weit involviert ist, als dass ich mir so eine richtige Meinung bilden könnte oder wüsste, was richtig und was falsch ist. Aber da gibt es ja Leute, die da A, schlauer sind und B, sogar so schlau sind, dass sie das beruflich machen und sich mit diesen ganzen Themen beschäftigen. Da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal das Schöne mit dem Nützlichen verbinden und nutze die Gelegenheit und lade einen ganz, ganz lieben Freund, den ich schon viele, viele Jahre kenne, heute mal zum Gespräch ein. Und A, freue ich mich, dass wir uns wiedersehen und B, dass er uns sicherlich an seiner Expertise teilhaben lässt. Und das ist kein geringer als der liebe Benedikt Middendorf. Guten Morgen, lieber Bene, schön, dass du da bist.
Guten Morgen, Volker, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, das wird auch Zeit. Wir haben uns jetzt schon, ich weiß nicht, wie lange nicht gesehen. Bene und ich, das muss ich dazu sagen, wir kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre und haben immer wieder Kontakt und schreiben uns per Mail oder per WhatsApp, telefonieren, versuchen immer wieder Termine zu finden, gemeinsam zum Essen gehen. Letztes Essen war übrigens schön, wir waren im Kuro in Hannover. Liebe Grüße gehen raus an den Giorgio, das war wirklich richtig toll. Und es wird Zeit, Bene, dass wir uns auch so mal wiedersehen.
Definitiv. Deshalb, schön, dass das geklappt hat.
Genau, und wer den lieben Bene noch nicht kennt, ich würde es einfach gerne mal so machen, Bene, dass du vielleicht einfach mal ein paar Worte selber zu dir sagst. Die Gefahr ist immer, wenn man jemanden vorstellt, also ich kenne dich ja schon gut, aber vielleicht vergisst man irgendwas oder irgendwas ist gerade auch so in der jüngsten Vergangenheit passiert, was einfach auch interessant ist, gerade jetzt auch in dem Thema, was ich ganz gerne nochmal vorweg schicken möchte und weil ich es einfach total spannend fand. Weißt du eigentlich noch, oder andersrum, gibt es eine Situation, die besonders lustig war oder besonders einprägsam, als wir beide mal Zeit zusammen verbracht haben? Gibt es da was? Weil ich habe da was ganz, ganz fest im Kopf.
Ja, ich glaube, eine jugendfreie Situation müssen wir nehmen. Nein, natürlich ein Spaß. Ich glaube, das war das erste Mal Cars & Bytes, wenn ich mich da richtig erinnere, was für uns, glaube ich, beide persönlich sehr einprägsam war. Und ich glaube, die Anekdote musst du erzählen, weil aus deiner Perspektive, glaube ich, deutlich lustiger ist als aus meiner Perspektive, weil du ja am Ende der warst, der damit umgehen musste.
Richtig. Ja, der liebe Bene hat mich vor eine kleine Herausforderung gestellt und es war ja nicht so, ich meine, das war die erste Cars & Bytes 2021, es war ja nicht so, dass es für uns sowieso per se schon mal aufregend war und spannend war, halt, war ja halt nur ein niegelnagelneues Projekt, wir haben das halt noch nie gemacht und wenn dann einer aus deinem engsten Freundeskreis seinen Zeitplan torpediert, dann ist das halt nochmal so eine richtige Herausforderung, aber ganz, ganz spannende Thematik tatsächlich. Ich hatte Bene damals eingeladen für ein ganz wichtiges Panel. Wir haben uns damals über neue Vertriebsmodelle unterhalten. Das war gerade zu einem Zeitpunkt, als auch die ersten Abo-Modelle auf die Agenda gekommen sind. Leasing kannte man ja vorher schon, Finanzierung sowieso. Aber es gibt ganz viele neue Modelle. Und Bene war damals bei Euromobil tätig. Ist ja, glaube ich, eine Tochter von Volkswagen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, und ich hatte Bene dann eingeplant als Panelisten, weil ich wusste, er hat dieses Geschäft mit aufgebaut und ist ein absoluter Fachmann. Und dann rief er mich irgendwie ein paar Tage vorher an und sagte, Alarm, wir haben eine kleine Situation zu lösen, weil der Bene kurz danach geheiratet hat. Und dann haben seine Jungs für ihn den Junggesellenabschied organisiert. Ja, und das ist ja meistens mit einer Überraschung verbunden. Das heißt, er wusste das so gar nicht so weit im Vorfeld. Ich glaube, Bene, so war das. Und dann habe ich gesagt, ey Bene, pass auf, ich nehme dich da raus und natürlich fährst du zum Junggesellenabschied. Er hat gesagt, ja, nee, lass mal überlegen, ob wir nicht beides unter einen Hut kriegen. Und am Ende war es tatsächlich so, ich habe dann einfach das gesamte Panel einfach so weit zeitlich nach vorne geschoben, dass Bene teilnehmen konnte und dann aber trotzdem zeitlich zu seinem Junggesellenabschied. Und ich glaube, Bene, Junggesellenabschied war dann trotzdem noch sehr erfolgreich, wie ich hörte.
Denke schon. Ja. Also ich glaube, es war, alle, die dabei waren, haben zumindest gesagt, dass es gut war. Nee, aber es war auch ein super Panel. Also es hat ja viel Spaß gemacht und die erste Cast in Bytes war ja auch tatsächlich ein voller Erfolg. Und ich habe mich echt gefreut, dass ich das erste Mal auch direkt dabei sein durfte. Und das ist ein bisschen wie so ein Familientreff, wenn man sich jetzt überlegt, dass es zum dritten Mal war das jetzt, oder?
Genau, richtig.
Sich jetzt wiederholt hat und man die Leute immer alle wieder getroffen hat und teilweise jetzt ja auch gesehen hat, wo die Leute sich hinentwickelt haben. Ja. Beziehungsweise wo dann auch die, sage ich mal, die Unternehmen, die dabei waren, sich weiterentwickelt haben, wie die mit den Herausforderungen umgegangen sind. Weil ich meine, die erste Cast & Bytes war ja mitten in der Corona-Pandemie. Und da haben ja viele ihre Geschäftsmodelle ja auch als Peppermint ja weiterentwickelt. Und das finde ich super spannend, das zu sehen.
Ja, es ist tatsächlich seit 2021 viel passiert. Und mir ist aus zweierlei Gründen deine Präsenz, neben der Tatsache, dass wir uns, glaube ich, persönlich auch sehr schätzen, extrem gut in Erinnerung geblieben. Zum einen natürlich, weil du trotz dieses privaten, nicht ganz unwichtigen Termins trotzdem das möglich gemacht hast. Und zum Zweiten, weil ich an deiner Expertise teilhaben konnte, beziehungsweise wir alle. Das ist schon extrem fundiert. Und auf der Basis sind wir dann auch weitergegangen. Und ich habe immer wieder überlegt, ich muss Bene irgendwie öfter damit einbauen, weil das ist wirklich toll. Du hast da, das ist jetzt auch keine Schleimerei, eine tolle Art der Kommunikation. Man hört dir wirklich gerne zu. Du hast richtig was, wie sagt man so salopp, du hast wirklich richtig was auf dem Kasten, ohne damit aber großspurig umzugehen. Und deswegen, ich finde das extrem spannend, weil diese Meinung, die du hast oder die Aussagen, die du tätigst, da kann man hinter die Sachen kann man Ausrufezeichen machen. Was ich feststelle, das ist gerade auch in vielen Transformationsthemen der Automobilbranche, sind so viele Meinungen unterwegs, wo ich immer denke, oh, das ist ganz schön viel Meinung für relativ wenig Expertise. Bei dir ist das ganz anders. Bene, du warst damals bei Euromobil, um jetzt nochmal wieder den Schwenk zu kriegen, hast dann irgendwann mal gewechselt zu einem Unternehmen, was nicht aus Frankreich kommt und nicht Deloitte heißt. Das hat mir nämlich tatsächlich mal jemand erzählt. Ich habe jetzt ein Bewerbungsgespräch bei Deloitte und ich kannte das überhaupt gar nicht, sondern du bist in der Unternehmensberatung tätig. Du bist, ich glaube, so kann man das sagen, beim Biggest of the Big Four. Du bist jetzt bei Deloitte seit geraumer Zeit als Director Automotive, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht magst du mal so ein bisschen was dazu sagen. Wie ist es dazu gekommen und was ist denn so dein Aufgabengebiet und vielleicht auch so ein paar Insights auch zu Deloitte?
Klar, sehr, sehr gerne, Volker. Vielleicht einmal ganz kurz, warum bin ich da überhaupt hingekommen? Weil ich bin ja, hast ja gesagt, ich bin ja kein reinrassiger Berater. Ich habe tatsächlich über 12 Jahre Industrie gemacht, hauptsächlich im Volkswagen-Konzern, immer in verschiedenen Positionen, aber immer mit dem Fokus Automotive Mobility, Financial Services und alles so, was rund ums Auto passiert an Produkten, also Leasing, dann One-Subscription, Rental. Und da war es immer so, dass ich schon immer den Wunsch hatte, diese Branche des Automotive Financial Services, beziehungsweise jetzt hat sich sehr erweitert, Automotive Mobility mitzugestalten. Und da war es tatsächlich dann so, dass ich den Entschluss gefasst habe, vor über einem Jahr dann zu sagen, ich wechsle mal die Seite des Tisches und meine Expertise und meine Ideen bringe ich nicht nur in einem Konzern ein, sondern möchte gerne diese Ideen einbringen, um eine Branche zu transformieren. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich dann entschieden habe, tatsächlich in die Beratung zu gehen. Also es ist ja ein großer Schritt von aus einem Unternehmen, aus einem Corporate, dann tatsächlich, wo man viel Beinfreiheit hatte, wo ich bei der Automobil war, die ja eine Tochter war, Dinge zu gestalten. Ich habe das Abo-Modell für den Volkswagen-Konzern operativ umsetzen dürfen, was natürlich extrem spannend ist in einer Zeit der Transformation, dann zu sagen, ich wechsle nochmal die Seiten des Tisches. Aber es ist natürlich so, die Leute ist ein Unternehmen, deshalb habe ich mich für die Leute entschieden, dass die Leute dafür steht, dass wir nicht PowerPoints produzieren, sondern dass wir die PS auf die Straße bringen. Also was meine ich damit? Wir sind eine sehr industrienahe Beratung und das zeichnet sich auch dadurch aus, dass wir die Leute aus der Industrie holen mit der Expertise und die dann in die Beratung und auch zum Kunden schicken. Das heißt also, das ist so. Für mich war das halt so eine super Brücke zur Beratung, weil man kann sein Industriewissen dort einbringen, kombiniert mit der strategischen Expertise. Das heißt, also, die Leute besetzen am Ende 3 Felder in der Beratung. Das ist die Strategieberatung, das ist das ganze Thema Implementierung und das ist das ganze Thema, also Operate Business. Und das sind die 3 Stränge, die auch ineinander greifen. Das heißt also, wenn ich Themen beim Kunden platziere, dann ist das nicht so, dass ich nette PowerPoint-Charts male, sondern dass ich dem Kunden dann immer einen Umsetzungsplan dahinter setze. Aber auch einen fundierten Plan, der halt nicht ich war früher immer auf der anderen Seite nicht so der Fan, und mir gesagt hat, 2050 gibt es übrigens Flugtaxis. Und wie du das aber umsetzen sollst, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich bin der Meinung, es gibt Flugtaxis.
Okay.
Und das war die Leute aber anders, weil wir tatsächlich industrienah sind und genau diese Schnittstelle besetzen und da die Leute auch extrem viel Wissen haben. Und in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, weil ich habe natürlich immer gesagt, ich gehe jetzt nicht in die Beratung, um da dann irgendwie Pharma zu machen, sondern ich bin in dem Bereich geblieben, Automotive, Financial Services und Mobility, sind wir tatsächlich global die führende Beratung in dem Bereich. Und das ist natürlich umso spannender, weil wir auf jedem Kontinent, dass wir als die größte Professional Service Firm der Welt sind, tatsächlich Leute haben, die einmal das strategische Know-how, aber auch das Industrie-Know-how mitbringen. Und man somit natürlich auch die ganzen Trends, die es jetzt gibt, ob das jetzt über Europa, Amerika, aber auch nach Asien ist, natürlich verfolgen kann und man voneinander eine Menge lernen kann.
Also ich finde den Ansatz extrem spannend und natürlich auch, wie du da reingerutscht bist. Und ich sag mal, vielleicht ist es dann auch ein riesiges Qualitätsmerkmal und ein Benefit auch für die Leute A und natürlich auch dann für die zu beratenden Kunden, dass du kein klassischer Berater bist, sondern dass du eine ganz andere Sichtweise hast. Wir erleben das ja ganz, ganz oft, dass man vielleicht mal, wie sagt man so, das trifft jetzt auf dich nicht ganz zu, aber soll es skizzieren, unabhängige Dritte mal von außen auf Sachen blicken lässt, die einen ganz anderen Blick haben, weil man sonst sich schon so in seinem Tunnel befindet und Sachen, die sind so, wie sie halt immer waren. Vielleicht nochmal ganz kurz, weil du gesagt hast, ihr seid auch Branchenprimus oder Branchenführer. Ich habe mal so ein paar Sachen, ein paar Zahlen nochmal recherchiert auf die Schnelle, weil ich schon wusste, dass Deloitte eine Nummer ist. Aber was das wirklich ist, das ist schon brutal. Und es zeigt vor allen Dingen auch, dass der Bedarf an Beratung so gestiegen ist. Das ist echt ein Wahnsinn. Deswegen, ich würde mal auch für euch da draußen, die das wahrscheinlich gar nicht so wisst, zumindest nicht genau, also ich wusste es nicht, Deloitte hatte, zählt man zu diesen sogenannten Big Four. Das sind halt die großen Unternehmensberatungen, die ihr vielleicht auch kennt. Dazu gehört halt EY, PwC, also PricewaterhouseCoopers und KPMG. Aber Deloitte ist tatsächlich da, sagt man so, ist die größte Unternehmensberatung dort weltweit. 2010, 2011, das habe ich recherchiert, gab es weltweit 181.000 Mitarbeiter. 10 Jahre bzw. 11 Jahre später, 2021, 2022, waren es 412.000 Mitarbeiter weltweit mit einem Umsatz, der gestiegen ist von 28 Milliarden US-Dollar auf 59,3 Milliarden US-Dollar in 2021, 2022. Das ist wirklich brutal. Und selbst der Anteil, der auf Deutschland abfällt, mit aktuell über 10.000 Mitarbeitern und fast 2 Milliarden US-Dollar Umsatz, wovon allein, ich glaube, 1,3 Milliarden verursacht hat. Also mit seinen Beratungsaktivitäten hat er diesen Umsatz. Also
das will ich jetzt nicht komplett für mich beanspruchen, aber wir sind natürlich als Firma in Deutschland, das ist
absolut
sehr, sehr.
Nein, das sind extrem beeindruckende Zahlen. Und Deloitte, du hast es angesprochen, ist natürlich sehr, sehr breit aufgestellt. Und am Ende des Tages finde ich gerade einen Ansatz total spannend, dann wirklich zu sagen, wir kommen aus der Beratung. Wir haben aber dann auf die konkreten Umsetzungsszenarien, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, beraten kann ja am Ende des Tages jeder. Also flapsig gesagt, schlau schnacken können wir alle, aber am Ende des Tages gehört ja ein bisschen Fundament rein und das ist bei euch eine ganz andere Thematik. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem meiner Wunschthemen, wobei ich das heute gerne so machen würde. Bene, du hast auch noch Minimum einen Wunsch frei.
Alles gut.
Wenn du noch irgendein Thema hast, über das du gerne nochmal Auskunft geben möchtest, weil ganz wichtig ist uns ja, dass wir hier tatsächlich auch genauso wie die, wir machen das heute im Deloitte-Style. Das heißt, wir reden über Sachen, die aber bitte auch Fundament haben und wie die Leute wirklich sagen, okay, cool, ich nehme jetzt wirklich was mit. Also nicht nur vorne schlau geredet, hört sich toll an, aber hinten kommt nichts an. Du weißt, wie ich das meine. Was ganz, ganz spannend ist, und das war nochmal auch so ein kleiner Rückblick wieder auf die Cars and Bytes 2023. Ich hatte ja gesagt, wir beide haben ja immer regelmäßig, sind wir im Austausch geblieben und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dieses ganze Deloitte-Thema, ich finde das so spannend und die beratet ja auch so stark im Bereich Automotive. Sag mal, Bene, gibt es da nicht irgendwas, wie wir mal gemeinsam überlegen können, wie wir den Leuten auf der Cars and Bytes 2023, die ja erstmalig auch einen hybriden Ansatz hatte, einen Mehrwert bieten können? Und da ich wusste, dass du ein toller Redner bist, da rhetorisch und kommunikativ wirklich, wirklich weit vorne, ich sage, Mensch, lass uns doch mal irgendwas überlegen, was auch so einen Keynote-Charakter haben kann. Und genauso ist es dann gekommen. Das war vom Timing her mega. Das heißt, es gab eine von Deloitte durchgeführte Studie, die nannte sich ja auch Future of the Automotive Future. Nein, warte.
Future of the
Automotive Mobility. 2035. Jetzt hatte ich ganz auf Future darin. Ne? Future of the Future ist eigentlich auch total witzig, aber es war Future of the Automotive
Mobility
2035. Und du warst federführend in diese Studie involviert und hast dann im Rahmen der Cars and Bytes über diese Studie berichtet, hast ein paar Charts mit an die Wand geworfen Und was halt super spannend war, da hast du ein paar Insights gegeben. Da war die Zeit natürlich ein bisschen begrenzt und ich würde gerne heute einen Punkt nochmal unbedingt aufgreifen, weil mich das persönlich total interessiert hat. Diese Studie ist ja international durchgeführt worden. Vielleicht magst du ein bisschen was sagen. Du bist ja nun involviert. Wie geht man an so eine Studie ran? Wer sitzt daher die Leute und sagt, Mensch, Jungs und Mädels, wir müssen mal wieder was machen? Oder der Automotive-Bereich hat irgendwie Themen, lass uns mal ein paar Leute anrufen und wir stellen mal ein paar Fragen. Wie geht man in der Dimension mit der Ernsthaftigkeit, auch gerade immer ergebnisorientiert, wie geht man an so ein großes Projekt? Wie, nimm uns mal ein bisschen mit, wie ist bei euch der Prozess?
Sehr, sehr gerne. Ich glaube, Future of Automotive Mobility, ich habe ja vorhin gesagt, wir sind, also ich mache Automotive Financial Services und Mobility und 2018 gab es schon mal eine Studie, die hieß Future of Captives. Captives sind ja die Absatzfinanzierer der großen OEMs, also die Volkswagen Financial Services, die BMW Financial Services, die Mercedes-Benz Mobilities dieser Welt. Und damals war es schon eine sehr erfolgreiche Studie, 2018 mit vielen Hypothesen, die wir dort getroffen haben. Damals war ich noch auf Kundenseite. Und man muss jetzt sagen, da war alles richtig, weil wir haben einen großen Fehler gemacht. Wir haben die Dynamik bzw. die Disruptionsgeschwindigkeit, die ja mit Covid gekommen ist, mit den Krisen, die wir gerade haben, einfach unterschätzt. Und dann war es so, dass natürlich aus dem Markt der Bedarf da war, sich das Thema nochmal neu anzugucken. Aber natürlich auch intern haben wir darüber diskutiert. Wir haben gesagt, es gibt ja deutlich mehr als diese Welt der Captives, sondern die Branche wandelt sich. Also wir gehen weg von Besitzen hin zu Nutzen. Es gibt das ganze Thema E-Mobilität. Und dann haben wir gesagt, okay, in diesem Ökosystem spielen halt deutlich mehr Player mit. Also das sind einmal natürlich weiterhin die Automobil- und Finanzdienstleister, die sogenannten Captives, aber auch Rentalfirmen, wie beispielsweise die Six, die Avis, die Europlace, Leasingfirmen, Flottenmanager. Das sind alles Firmen, die in diesem Ökosystem eine Rolle spielen. Und dann haben wir uns hingesetzt im Team, aber natürlich auch mit externen. Also wir haben einen Pool an sogenannten Senior Advisern. Das sind Ex-C-Level aus der Industrie, die für uns tätig sind. Und haben mit denen mal eine erste Diskussion darüber geführt, wo sehen wir gemeinsam die Branche in 2035? Welche Trends sind zu antizipieren, auch aus der Vergangenheit? Und wie kann man tatsächlich daraus Lösungsvorschläge ableiten für die jeweiligen Industrien? So, und das war damit war die Idee geboren, mal ein Neuaufsatz dieser Studie zu machen, also eine Fortführung mit diesen vielen Dimensionen, die wir hatten, für Europa und für Amerika und China sind wir gerade aktuell dabei, das ganze Thema auch nochmal aufzurollen. Wie sind wir es dann angegangen? Wir haben dann gesagt, okay, das ist im stillen Kämmerlein sowas zu entwickeln, das ist so ein bisschen auch Elfenbeinturm und sagt dann, das müsste man so und so machen. Was haben wir dann gemacht? Wir haben Kern 3 Dinge getan. Das erste Ding war, dass wir natürlich mit der Industrie, mit der globalen Industrieexpertise, die wir haben in dem Unternehmen und der Beratungsexpertise, natürlich erstmal die Ideen gesammelt haben, geguckt haben, wie sehen die Trends aus, wie sehen wir die Trends, wie sagen wir die Zukunft voraus als die Leute, also als Unternehmensberatung. Das war das Erste. Das Zweite war, dass wir dann gesagt haben, wir machen Interviews global mit den Top-Entscheidern, also mit dem C-Level der jeweiligen Unternehmen, also Automotive Financial Services, Rental, Fleet-Management-Unternehmen und Leasing-Unternehmen. Um mal zu hören, wie sehen die eigentlich für ihr Unternehmen die Entwicklung und wo sehen die Trends? Weil das sind natürlich die, für die wir denen wir am Ende auch helfen wollen, die Zukunft vorauszusagen.
Darf ich ganz kurz da mal reinfragen? Ja. Zwei Sachen, die mich natürlich dann gleich mal direkt interessieren. Wir haben Interviews gemacht, wo du hast gerade noch gesagt, in China seid ihr gerade dabei. Da müssen wir natürlich unbedingt auch nochmal sprechen, weil das ist ja gerade was das Thema Elektromobilität oder so, wie China da auf dem Weg, dich, ich sag mal, so absoluter globaler Marktführer zu werden. Also zumindest liest man das immer. Da würde ich auch gerne gleich was von dir hören. Aber was mich mehr interessiert, Interviews geführt. Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele waren das so ungefähr? Und muss ich mir das jetzt so vorstellen, weil ihr halt ganz viele diese Senior Advisor auf C-Level oder ehemalige C-Level-Leute, dass die natürlich wahrscheinlich auch zu den entscheidenden Leuten einen einfacheren Zugang haben? Oder wie akquiriert man denn auch die Gesprächspartner, damit es auch wirklich Aussagekraft hat?
Ja, ich glaube, wichtig ist ja, dass man, also grundsätzlich in der Beratung immer einen guten Zugang hat zu den jeweiligen Unternehmen, zu allen Ebenen, aber natürlich auch zu dem jeweiligen Vorständen, also den C-Level. Und das ist natürlich so, dadurch, dass es die Leute jetzt erst nicht seit gestern gibt, ist es natürlich so, dass wir insgesamt natürlich ein sehr, sehr gutes Netzwerk haben aus uns heraus schon. Und das ganze Thema Senior Advisor ist am Ende noch etwas, was das Ganze nochmal verstärkt. So, das heißt also, wir haben von uns aus schon gute Zugänge und da gucken wir uns natürlich an, wer in der Branche am Ende auch jemand ist, der, sag ich mal, welche Unternehmen haben sich wie entwickelt, wer hat welche Trends mitgestaltet. Das sind natürlich dann immer die ganz, ganz interessanten Sachen. Wer ist vielleicht eine streitbare Persönlichkeit, mit der man halt mal diskutieren sollte, wer ist disruptiv unterwegs, um einfach diese verschiedenen Meinungen einzufangen. Weil wenn man auch die Breite der Player hat, ist es natürlich so, dass jeder Themen anders mit anderen Schwerpunkten angeht. Und das ist extrem interessant, weil die Branche, in der wir unterwegs sind, unterliegt gerade der, glaube ich, der extremsten Disruption seit Jahrzehnten. Ja. Also das glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen. Und wer das Rennen am Ende gewinnt, das ist komplett offen. Also ich glaube, das muss man sich auch mal ein bisschen vor Augen führen, weil am Ende geht es halt aktuell darum, diese Trends richtig zu erkennen, diese Trends dann aber auch nicht nur zu erkennen, sondern auch für sich abzuleiten, wie gehen wir damit um. Ich meine, das ist, damals hat man viel über Digitalisierung gesprochen, ich meine, das ist ja, und über flexible Modelle, das ist am Ende schon kalter Kaffee. Also man muss jetzt ja immer ein Stück weit gucken, was sind jetzt die Themen, die halt als nächstes kommen. Reden wir mal viel über Sustainability, wie wird das Ganze umgesetzt, wie wird das Agenturmodell umgesetzt, wie ändert sich auch die Corporate Mobility hinsichtlich zu Mobility Budgets und auch wie ändert sich eigentlich meine Kundengruppe. Und ich glaube, das sind alles Dinge, da kann man von allen Playern was lernen, wer aber am Ende erfolgreich ist. Das ist halt eine große Frage. Um auch nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wie macht man das dann? Also das ist natürlich, klassischerweise haben wir dann tatsächlich einfach einen Dialog geführt. Also fragenbasierter Dialog, wo man dann halt mal darüber gesprochen hat, wie sieht man sein Unternehmen, wie sieht man die Trends, was sind die großen Herausforderungen? Weil es natürlich auch wichtig ist, dass man am Ende bei so einer Studie nicht am Markt vorbeischreibt. Also das ist, Flugtaxis war ja vorhin ein bewusst provokatives Beispiel, ist am Ende sozusagen, ja, ich glaube daran, dass es 2030 Flugtaxis gibt. Und der ganze Markt aber sagt, also 2030 Flugtaxis, wir sind froh halt irgendwie, genau, also wenn wir die BEF, also sozusagen die Elektrowende halt weiter vorantreiben können, also Flugtaxis würde ich jetzt irgendwie mal von absehen, das sehen wir später. Und das ist so ein bisschen immer so wichtig, dass man auch ein Stück weit das hat, einfach das Sounding hat und guckt, dass man, sag ich mal, den Markt da halt auch mitnimmt. Aber, und das ist extrem wichtig bei so einer Studie, eine Meinung hat. Also das ist ja, dass nicht der Eindruck entstehen wird, dass wir, sag ich mal, das jetzt einfach nur zusammenwürfeln und dann halt die Meinung runterschreiben, sondern wir haben natürlich ein ganz, ganz klares Bild in der Zukunft, wo es hingeht. Und es ist natürlich so, dass auch die Entscheider teilweise uns auch widersprechen, was ja auch wichtig ist.
Absolut.
Jeder hat eine Meinung. Aber teilweise dann halt auch sagen, okay, das ist genau der richtige Weg. Aber bei so einer Studie ist es mir extrem wichtig, dass ich ja auch den Weg in die Zukunft, wie wir ihn sehen, aufzeige und auch die Ideen, wie man da einfach hinkommt. Und das war bei der ersten Studie 2018 schon bei Future of Captive sehr, sehr erfolgreich. Und da wollten wir jetzt halt einfach an das ganze Thema anknüpfen.
Verstehe ich. Wie, ich wollte gerade festgefahren sagen, aber das ist so negativ belegt. Wie geplant ist denn auch diese ganze Interviewsituation oder der gesamte Ablauf? Oder ist es eher so, dass ihr auch das ganze Vorgehen auch dynamisch gestaltet? Das heißt, wenn sich in Interview- oder Dialogsituationen mit diesen Leuten auf Entscheiderebene, und das ist ja ganz, ganz wichtig, das ist ja vielleicht auf der einen Seite fürs ganz gut, wenn man einer Meinung ist, wo man sagt, okay, dann marschieren wir vielleicht gedanklich in die gleiche Richtung. Das ist ja vielleicht eine Bestätigung, das ist ja gut. Aber es ist ja genauso wichtig, dass man in eine kontroverse Diskussion kommt, weil so richtig, wie sagt man, die Weisheit haben wir alle nicht mit Löffeln gefressen. Und wir reden ja schon über nicht, was ist heute, sondern was ist wahrscheinlich in der Zukunft. Und seid ihr dann auch dynamisch, sodass ihr in Gesprächen merkt, jetzt meinetwegen der Vorstand von wem auch immer, welchem OEM, der geht auf einmal in eine andere Richtung oder schmeißt auf einmal ganz anderen Input hier rein, gibt Impulse, dass ihr das dann aufgreift und vielleicht auch sogar die Studie oder die ganze Herangehensweise noch so ein bisschen dynamisch modifiziert?
Also ich glaube, so ein Gespräch, du kennst mich jetzt ja auch, ich habe heute auch keine Notizen dabei, das ist alles sehr, sehr...
Was mich übrigens sehr, sehr überrascht hat, also ich dachte... Ne?
Achso, ja, weil bei der Katze im Weiß hatte ich ja das Redepult und dann mit den 100 Zetteln, genau, ich
genau.
Vergaß das. Ich glaube, wir waren noch zwei unterschiedliche Veranstaltungen, aber das ist... genau, also das ist natürlich, ich glaube, man braucht immer ein Stück weit eine Struktur, braucht man. Also, dass man an bestimmten Wegpunkten vorbeikommt, aber das bedeutet nicht, also bedeutet nicht, dass man das Gespräch nicht anpasst. Und ich finde immer, also ich bin kein Fan davon, sage ich mal, stark hart vor Fragen zu fragen, sondern es ist natürlich immer ein Dialog. Und das ist ja auch so wichtig, weil nur aus so Dialogen und auch und aus Meinungen entstehen halt neue, gute Dinge. Und,
absolut.
Das muss man da einfach anpassen und sich persönlich einfach auch ein Stück weit anpassungsfähig zeigen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht.
Das hat ja auch was damit zu tun, wie ernst nehme ich denn meinen Gesprächspartner, weil wenn der jetzt sich ein klitzeklein wenig von meinem eigentlichen, gar nicht thematisch entfernt, aber andere Impulse reingibt und ihr wollt ja gemeinsam in die Zukunft schauen, sicherlich habt ihr eine tolle Beratungsexpertise und ganz tolle Ideen oder Vorstellungen, wie wird sich das entwickeln, aber am Ende des Tages sind es ja dann die Player, die das Ganze auch mit Leben bestücken. Deswegen finde ich das extrem spannend. Aber jetzt haben wir so ein bisschen gelernt, wie läuft sowas ab und dass ihr natürlich toll vernetzt seid, wo jeder sagt, boah, wie kriegt man denn jetzt den und den Vorstand zum Gespräch? Das sind natürlich langjährige Verbindungen, die natürlich bei euch sind. Und am Ende ist es ja wahrscheinlich auch so, wenn man von euch zum Gespräch eingeladen wird, das ist ja vermutlich auch etwas, wo man sagt, okay, das finde ich jetzt eigentlich auch schon ganz cool. Das ist auch eine Wertschätzung meiner Person und meinem Unternehmen gegenüber.
Ja, also ich bin ja da immer, du kennst mich jetzt ja auch, das ist bestimmt so, wenn man angefragt wird, dass man sich gewertschätzt fühlt. Aber wir sind natürlich die einzige Beratung am Markt, die halt ganz, ganz viel Expertise hat und Know-how hat und einen großen Namen hat. Und wir freuen uns natürlich über jeden, mit dem wir dann das Gespräch, dass ich die Zeit nehme für so ein Gespräch, weil ich selber war ja selbst mal Vorstandsreferent und weiß, wie die Kalender aussehen. Und wenn sich da jemand eine halbe Stunde nimmt, ist das schon eine große Wertschätzung, wie ich das persönlich finde.
Okay.
Und freue mich da sehr drüber. Aber vielleicht nochmal auf ein anderes Thema zu kommen. Du hast ja vorhin gefragt, sozusagen, wie sind wir vorgegangen? Ich habe dir vorhin gesagt, wir haben uns dann hingesetzt und haben geguckt, auch die Leute intern, was sind die Trends, was sind am Ende das, was wir in der Zukunft sehen, wie würden wir strukturieren und haben Interviews geführt. Und dann fehlt ja immer noch ein Part. Und das ist, ich sag mal, so ein bisschen flapsig der Zahlenpart.
Mhm.
Weil es ist immer gut, wenn man eine Meinung hat, aber man muss die Meinung auch quantifizieren können. Und was wir dann gemacht haben, was man dann natürlich üblicherweise macht, so als Vorgehen, ist dann, dass man da ein Modell hintersetzt und sagt, okay, wie entwickelt sich denn die gesamte Branche? Also wie entwickelt sich der Fahrzeugbestand? Wie entwickeln sich die verschiedenen Produkte? Um halt am Ende da tatsächlich auch greifbare Ergebnisse zu produzieren. Das macht man dann immer mit einem sogenannten Proxy. Also das ist ein beispielhafter Player am Markt. Das ist so ein Querschnitt, weil man hat ja immer oben und unten so ein bisschen, sage ich mal, die Ausschläge. Ein beispielhafter Automotive Mobility Player am Markt, um dann am Ende auch quantifizieren zu können, diese Trends, die wir man identifiziert, welchen Impact haben die eigentlich?
Mhm.
Und daraus dann auch abzuleiten, auf welche Dinge sollte man zuerst schauen, wenn man jetzt die Transformation anschaut. Weil es bringt natürlich nichts, sich einen Trend anzunehmen, der monetär einen relativ kleinen Impact hat, wenn man halt den vernachlässigt, der monetär einen extrem großen Impact hat. Also sage ich mal als Beispiel für den größten Shift ist, das Thema, was zwar immer alle, über was alle erzählen, was natürlich in den letzten Jahren sich extrem akzeleriert hat, ist das ganze Thema, dass das Finanzierungsgeschäft zurückgeht, also das Besitztum von Fahrzeugen und das ganze Thema flexible Mobilität inklusive diesen Dinge hochgeht, natürlich katalysiert durch das ganze Thema E-Mobilität. Aber das ist ein Trend, wenn ich den missachte, dann kann das halt durchaus dazu führen, dass ich im Markt halt deutlich schneller an Relevanz verliere als andere, die diesen Trend antizipieren. Und ich glaube, das ist mal so ein Extrembeispiel, aber was für alle greifbar ist, weil das Thema, sage ich mal, ja, für alle im täglichen Leben auch eine große Rolle spielt.
Ja, und das kann ich tatsächlich sogar persönlich unterschreiben aus zweierlei Gründen. Zum einen das Thema Elektromobilität. Ich hatte es ja, glaube ich, schon mal gesagt. Eben, ich hatte ja dann irgendwann mal im Herbst des letzten Jahres wurde es dann Zeit für mich für ein Winterauto. Also nicht mehr so wie klassisch, so wie man es früher hatte. Aber tatsächlich, ich hatte ein sehr schönes Auto, das aber auf Semi-Slicks stand. Und das war halt schwierig. Und da habe ich gedacht, jetzt kann ich mal das eine mit dem anderen verbinden. Wollte unbedingt Elektromobilität für mich herausfinden. Wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich eigentlich das für mich ausprobieren, um mich zu bestätigen, dass das nichts für mich ist. Ich bin also nicht ganz unvoreingenommen daran gegangen. Und ich habe das Ganze dann verbunden mit einer Abo-Thematik. Für mich bis dato völlig undenkbar, wobei ich sagen muss, geschäftlich natürlich immer schon Fahrzeuge geleast. Weil ich glaube, da gibt es auch viele Fachleute und die Meinung teile ich auch, also sich dann ein Auto selber zu kaufen. Wahrscheinlich kannst du schneller kein Geld verbrennen. Aber dann war so die Thematik Elektromobilität sehr, sehr interessant. Und das Thema war auch Abo-Modell. Also ein Auto bestellt innerhalb von 2 Minuten wie eine Pizza, fand ich wirklich irgendwie kurios. Habe aber dann in der weiteren Betrachtung mich festgestellt, das ist echt ein Modell. Wir haben jetzt unter anderem für unsere Digitalagentur haben wir jetzt 2 Autos bestellt. Die kommen nächste oder übernächste Woche. Abo-Modell für 12 Monate finde ich total gut. Keine Überführungsgebühren, kein nichts, alles mit drin. Also es ist wirklich ein Trend, der sich an der Stelle auch abbildet, der wirklich spannend ist. Aber was ich mich nochmal interessieren würde, weil wir hatten es von so ganz kurz, und das ist ja, glaube ich, auch so ein Thema, das ist so dermaßen heiß diskutiert. Und da würde ich natürlich auch gerne mal deine Meinung zu wissen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sich deine persönliche Meinung dann von der Studienmeinung vielleicht unterscheidet oder ob du mir das sagen möchtest, ist das Thema China. Ich glaube, es gibt ja, mir fällt gerade noch ein zweites Thema ein, muss ich mich nochmal dran erinnern, und zwar das ist das Thema Agenturmodell. Auch da habe ich als außenstehender, interessierter Laie noch immer nicht so richtig verstanden, was da wirklich passiert, weil einige tun es nicht. Aber das Thema China, es ist ja, glaube ich, aktuell kaum ein Thema so heiß diskutiert, was passiert da. Du liest Schlagzeilen, die Chinesen überrollen uns, die Deutschen spielen insbesondere das Thema mit BEV, du hast es selber angesprochen, in China überhaupt gar keine Rolle mehr oder eine ganz kleine, ich glaube VW liegt bei 2%. Und das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, was da hinten alles dranhängt. Und jetzt haben wir die Thematik, ich glaube VW, ist es jetzt eingegangen oder hat es jetzt kommuniziert? Es gibt Kooperationen, was ich gar nicht wusste. Geely zum Beispiel ist schon lange an Mercedes, glaube ich, beteiligt, wenn ich da richtig informiert bin. Aber wie siehst du denn sowas gerade? Wie überrollen uns die Chinesen wirklich? Müssen wir uns wirklich Sorgen machen? Ich habe heute Morgen bei LinkedIn gelesen, bei einem, also Volkswagen ist ein absolutes Auslaufmodell, die wissen es nur noch nicht. Wie schätzt du das ein, wirklich aus deiner richtigen, aus deiner fachlichen Sichtweise?
Also ich glaube, die Zahlen, wenn wir uns mal die Zahlen angucken, dann sprechen die Zahlen ja schon Bände im Bereich der, sag ich mal, der Elektrifizierung. Also wir sehen natürlich, dass der Marktanteil der chinesischen Player natürlich wächst. Und auch beim Kunden, wenn man mit dem Kunden jetzt spricht, früher hatten die vielleicht Berührungsängste mit diesen Fahrzeugen. Das ist aber heute fast nicht mehr der Fall, weil am Ende ist das Auto, und das ist ja auch das, was wir in dieser Studie attestiert haben, im Volumensegment wird das Auto Commodity. Das Auto wird genutzt, um von A nach B zu kommen, insbesondere im Bereich der Elektromobilität. Mhm. Und wenn wir uns das angucken, dann ist es natürlich so, dass die Modelle, die, sag ich mal, der deutsche Volumenhersteller verglichen mit chinesischen Volumenherstellern, sich natürlich auch designtechnisch, weil man braucht eine bestimmte Aerodynamik, dass man eine gewisse Reichweite schafft, natürlich auch sich sehr annähern. Und früher spielten halt Spaltmaße eine große Rolle, und ob dann die Fahrradtür unterschäumt war oder nicht. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Fahrradtür abgeklopft hast oder das Spaltmaß nachgemessen hast, aber bei mir ist das bestimmt schon 12 Jahre her, das ist, als ich mal angefangen habe, und es die IAA noch in Frankfurt gab. Okay, das ist ja auch schon ein bisschen her, das hat sich ja auch alles geändert. Deshalb natürlich, also wir haben den Trend, dass wir, dass chinesische Hersteller immer mehr in Bedeutung gewinnen, auch weil der Kunde natürlich da offen für ist. Und weil es natürlich auch geschafft haben, mit ihren Vertriebsmodellen, mit ihren auch direkten Vertriebsmodellen im Sinne von Robo, dem Kunden auch die Angst zu nehmen, das Auto auszuprobieren. Also wenn ich das Auto mal 6 Monate fahren kann, dann brauche ich ja keine Angst haben, ich kann es auch wieder zurückgeben, ich muss es ja nicht kaufen, sondern ich fahre es halt mal und dann gucke ich, ob das was für mich ist. Und dann kann ich dann 2 Sachen machen. A, lasse ich die Hemmungen fallen vor einer Automarke, die ich bisher nicht kannte. Und B, tasse ich mich an Elektromobilität dran. Das sind ja zwei große Dinge. Aber es ist, glaube ich, klar, dass die deutsche Automobilindustrie vor allen Dingen im Elektrosegment ein wahnsinniges Problem hat. Und das macht China deutlich. Also in China ist ja eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen gerade aktuell unterwegs. Und die Absatzzahlen sind rückläufig, und das kann man in der Presse lesen. Das ist, ich bin der Meinung, das ist einfach eine Feststellung. Und ich bin davon überzeugt, wenn man jetzt hört, dass BYD einen Marktanteil von 10% in Deutschland bei Elektrofahrzeugen anstrebt, dass das eigentlich nicht nur ein Weckruf sein sollte, sondern dass es eigentlich schon 12:01 ist, wenn sowas verkündet wird, dass man sich eigentlich mal die Frage stellen muss, sind es eigentlich die richtigen Fahrzeuge für die richtigen Kundengruppe im richtigen Markt, die ich zur Verfügung stelle. Das ist dadurch, dass ich selber mal bei einem Hersteller gearbeitet habe, weiß ich, dass das an Komplexität nicht zu überbieten ist, da vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Fahrzeugentwicklungszyklen und. Aber es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass man immer mehr an, also dass die Deutschen immer mehr an Traktion gewinnen. Ich will noch nicht mal sagen an Relevanz, aber ich glaube an Traktion gewinnen im Bereich des der E-Fahrzeuge. Und durch das ganze Thema Commodity, das verstärkt das natürlich nochmal. Und das muss man sich immer so ein Stück weit vor Augen führen, dass wir da natürlich die Tür aufgemacht haben. Mhm. Und was man sich auch immer noch vor Augen führen muss, dann natürlich auch die Fakten, dass wir natürlich eine immer noch diese Preisdifferenzen da haben. Mhm. Also Preisdifferenzen sind natürlich nicht ganz unerheblich für die Entscheidung. Also der Kunde, ja. Der Kunde trifft aktuell, wenn wir über Elektrofahrzeuge sprechen und er es probieren möchte, dann ist tatsächlich Preis ganz, ganz ausschlaggebend. Und wenn ich das natürlich günstiger anbieten kann, weil meine Preise das zulassen, dass ich da auch ein bisschen spielen kann, dann ist das natürlich auch nochmal eine Sache, wo ich den Kunden halt mehr mitbinden kann. Und ich glaube, die chinesischen Hersteller aus meiner Perspektive haben extrem viel, also eine extrem hohe Marge aktuell, umgedreht gesagt ist, die haben extrem viel Potenzial, ihre Preise noch runterzunehmen. Und wenn wir über das Volumensegment sprechen und die Preise da jetzt extrem gesenkt werden, und das ist ja mal die Diskussion, die man halt führt, Preiskampf von Tesla und, da wird der Kunde dann natürlich sagen, okay, ist mir jetzt egal, welches Fahrzeug, aber das ist der Preis davon von 200 Euro im Monat. Nämlich halt, ja,
finde ich also grundsätzlich, dass das natürlich Sachen, die, oder ein Preis hat eine gewisse Relevanz bei jeder Kauf oder bei jeder Entscheidung, möchte ich das haben, kann ich. Ich wollte ganz kurz nochmal eins klarstellen. Ich glaube, du hast gerade, die Deutschen gewinnen immer mehr an Traktion im Bereich. Ich glaube, du meintest die Chinesen, glaube ich.
Genau, Chinesen, die Deutschen verlieren an Traktion.
Genau, richtig. Das, was das Preisthema angeht, kann ich tatsächlich unterschreiben. Wir haben jetzt zwei Autos, ich will jetzt auch den Hersteller gar nicht benennen, im Abo für 12 Monate. Das ist ja also mit entsprechender Bereifung, wird ja gewechselt und das ist ja quasi Inspektion, das ist ja alles mit drin, unabhängig der Tatsache, dass man, glaube ich, innerhalb von 12 Monaten, gerade bei Elektro, glaube ich, sowieso nichts braucht. So Wischwasser, Wasser können wir selber noch nachfüllen. Und so ein Auto kostet mit 10.000 Kilometer, das Auto hat, glaube ich, einen Bruttolistenpreis, das liegt irgendwie um 50. So ein Auto kostet 289 Euro brutto. Ja, das ist halt natürlich eine ganz klare Thematik. Da habe ich gesagt, komm her, weißt du was, für 12 Monate, das probieren wir jetzt einfach mal aus, weil man liest natürlich auch viel nach und es ist nicht mehr so wie es früher mit den Chinesen war, wo sie einen Crash-Test mit 0 Sternen gemacht haben, was halt eine volle Katastrophe war. Mittlerweile, glaube ich, ist das von der Qualität her schon so, dass man sich da überhaupt gar keine Sorgen mehr machen muss. Aber was mich nochmal interessieren würde, du hast gerade gesagt, gerade Chinesen haben noch die Möglichkeit, weil sie so viel Marge haben. Ich habe jetzt gelesen, dass die Autos extrem günstig sind, weil sie staatlich brutal subventioniert werden und hochdefizitär. Das heißt, da gibt es schon die Ersten, die sagen, mal gucken, wie lange die das durchhalten. Das beißt sich jetzt gerade mit deiner Meinung. Oder ich habe das gerade falsch verstanden. Wie ist denn das tatsächlich?
Ich glaube, dass es da eine staatliche Subventionierung gibt, das ist, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, es wird tatsächlich spannend, und da bin ich dabei, wer sich am Ende im Markt durchsetzt. Also, dass es eine Marktbereinigung geben wird, das ist klar. Also, es gibt gerade viel zu viele Anbieter, also im Bereich des Elektrofahrzeuges, die da gerade im Markt sind. Und die Frage ist, wer sich am Ende durchsetzt. Und ich glaube, dass wir aktuell, wenn wir uns die deutschen Hersteller angucken, es wird natürlich im Luxussegment wird es immer Fahrzeuge geben, die der Kunde aufgrund der Marke kauft.
Ja.
Und damit, wie gesagt, und deshalb komme ich mal wieder auf das Volumensegmentsthema zurück. Also die Frage ist ja, die Grundsatzfrage ist, kauft der Kunde am Ende noch eine Marke oder kauft er keine Marke mehr?
So.
Und ich glaube, die Marke wird halt immer weiter, also eine Marke kannst du immer weiter vernachlässigen, weil du halt einen Mobilitätsbedarf decken musst. Also du möchtest halt von A nach B kommen und das ist dir egal am Ende, was du machst. Ich meine, das zeigt ja auch das ganze Thema beispielsweise Carsharing, aber auch das ganze Thema Auto-Abo, wo du keine Marke mehr wirst, sondern du sagst, ich möchte eine Klasse buchen. Ist ja auch eine Sache, wo du dann sagst, okay, mir ist eigentlich egal, was ich bekomme, Hauptsache ich komme von A nach B. Um auf die Frage nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast, Chinesen hochsubventioniert. Ja, das ist, also die Geschäftsmodelle sind subventioniert, das haben wir in Deutschland ja auch gemacht. Es ist aber eher nicht so, dass wenn diese Fahrzeuge subventioniert sind, ich glaube, wenn man sich jetzt den BYD so anguckt, was die Volumensegment gerade machen, die Fahrzeuge kosten ja auch weit über 50.000 Euro. Und die Kunden sind ja trotzdem bereit, diese Fahrzeuge zu kaufen. So, und ich glaube jetzt nicht, also ich glaube, in China sind die subventioniert, wenn die sobald die nach Europa kommen, werden die Subventionen halt immer weiter rausgenommen. So, und diese Subventionen spielen natürlich eine Rolle, wenn ich jetzt in den Markt eintrete, wenn man natürlich da ein Stück weit die Marktbarrieren halt einfach abbaut. Die Frage ist tatsächlich langfristig, wie etablieren die sich, wie entwickeln sich die Produktionskosten und die Batteriekosten, insbesondere weil die Batterie natürlich am Ende am Elektroauto das teuerste ist. So. Und das ist dann, und das wird ein Stück weit die Frage jetzt sein, wie pendelt sich das ein, auch welche Regulatorik gibt es auch jetzt in Europa hinsichtlich Export, hinsichtlich Import, wie haben die Hersteller sich insgesamt zu positionieren? Und ich glaube, das wird am Ende dann auch entscheiden, wie stark diese Marken hier am europäischen Markt dann am Ende auch an Bedeutung gewinnen. Ich glaube aber, dass es kein Strohfeuer ist, sondern dass es etwas, wir werden Marken haben, die sich langfristig etablieren werden. Also ich sag mal so, dass mit Suzuki und Mitsubishi hat ja auch niemand damals gedacht, dass sie sich etablieren werden. Da haben auch alle gesagt, ja, die kommen niemals. Doch, und mit auch einem relativ erheblichen Marktanteil oder Hyundai. Und ich glaube, da muss man einfach ein Stück weit aus der Vergangenheit lernen und sagen, also das haben wir schon mal, das gab es halt schon mal, die Situation. Die haben sich auch durchgesetzt, obwohl man damals das als Reisschüsseln belächelt hat. Ich glaube, jetzt hat das nochmal einen ganz, ganz anderen Reifegrad. Also die sind deutlich weiter, auch von der Produktion her, von der Konnektivität her und. Ich meine, das zeigt das ja. Du hast das ja vorhin mit Volkswagen angesprochen, mit der Partnerschaft. Stellantis sucht sich gerade auch in China und da sind das in Gesprächen, wie man lesen kann, zu neuen Partnerschaften. Das heißt also, man verlässt sich ja nicht mehr nur auf sein eigenes Know-how, sondern man kooperiert ja aus bestimmten Gründen, also man sucht ja Kooperationspartner bei bestimmten Gründen, weil man der Meinung ist, da kann man einen Mehrwert draus generieren. Und ich glaube, das zeigt auch, dass das kein Strohfeuer ist, diese Player, sondern dass das ernstzunehmende Wettbewerber sind. Weil sich die großen Konzerne am Ende mit denen halt auch zusammentun, um zu gucken, um für die entsprechenden Märkte diese Fahrzeuge zu produzieren. Und das wird spannend werden, wie man auch in der Zukunft damit umgeht, weil ich meine, wir haben auch als Deutsche einen ganz, ganz großen Vorteil. Wir haben am Ende Marken, wir haben am Ende gute Fahrzeuge und wir haben am Ende auch Vertriebsmodelle, die funktionieren. Und wenn Wettbewerber neu in den Markt kommen, dann haben sie das ja erstmal alles nicht. Und das müssen wir eigentlich nutzen, um unseren Footprint weiter auszubauen, aber B halt auch immer zu gucken, wie kann ich vielleicht auch solche neuen Marken bei mir mit einbinden. Also das ist ja auch mal so, also der Autohandel, das ist ja ein gutes Beispiel dafür. Teilweise entwickelt sich der Handel ja auch weiter. Das ist dann halt Multi-Brand, also die mehr Markenfähigkeit dann hergestellt wird, dass es dann neben, sag ich mal, tradierten Marken dann auf einmal neue Marken gibt, um das Kundensegment halt da, also um die Kunden dann trotzdem weiter zu binden, beziehungsweise vielleicht sogar noch ein neues Kundensegment halt zu erschließen. Und ich glaube, dass das ist halt auch ein Thema, was extrem relevant wird, wenn wir uns jetzt die Player angucken. Also früher war es so, da gab es automobile Finanzdienstleister, die hatten halt eine Marke und diese Marke haben sie vertrieben. Jetzt Volkswagen, das waren mehrere Marken, aber es war ein Konzern. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich über Mobilitätsbedarfe spreche, dann ist es so, dass Vermietunternehmen, Leasingunternehmen und die ganzen Flottenmanagementunternehmen, die sind mehr markenfähig, weil sie natürlich ein breites Kundensegment abbilden möchten. Und ich glaube, das ist am Ende auch die Kunst dabei, die Mobilitätsbedarfe genau so zu decken, wie der Kunde sie braucht und nicht mehr zu einem Kunden zu sagen, ja, aber du bist ja irgendwie jemand, der braucht unbedingt ein Luxusauto, wie auch immer, sondern dem Kunden die Wahl zu lassen, weil wir hatten das auf der Cars & Bytes ja schon mal diskutiert. Drei Dinge eigentlich, wo der Kunde ja darauf achtet. Das ist das Thema Preis, das ist das Thema die Reichweite und das ist am Ende das Thema, sag ich mal, noch Klasse, Fahrzeugklasse. Also ob ich jetzt einen Bus brauche, weil ich eine Familie habe oder ob ich gerne einen Coupé hätte. Aber was dahinter stattfindet, im Volumensegment, ob das jetzt ein Abo-Modell ist, Vermietmodell ist, ein Leasing-Modell ist, ist ja dem Kunden am Ende egal, wenn man sagt, Mobilitätsbedarf. Und den möchte ich gerne gedeckt haben. Und ich glaube, das ist das, wo man jetzt mal guckt, also wenn man aus der Perspektive mal guckt, aus der Kundenperspektive, die wir ja teilweise vernachlässigen, weil man ja immer sagt, ich gucke immer aus der Fahrzeugperspektive, ich habe schöne Autos und dann frage ich mich immer, okay, warum kriege ich das eigentlich nicht an Kunden? Aber mal zu gucken, was möchte der Kunde eigentlich? Das ist ja extrem interessant und welche Hürden hat der Kunde eigentlich, warum er die Fahrzeuge nicht nimmt? Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel zum Erfolg, wie man halt zukünftig auch weiterhin die Relevanz behalten kann.
Absolut. Ist ja tatsächlich sehr, sehr viel im Fluss und ich kann das ja, oder ich möchte das gerne mal bestätigen, weil an meinem eigenen Beispiel, meinem ersten Abo-Auto, ich konnte mir noch nicht mal die Farbe aussuchen.
ich war sonst grundsätzlich immer jemand, der, ich konnte wirklich tagelang mich in einem Konfigurator bewegen und hin und her und möchtest es maximal individualisieren, bei dem mir war es völlig wurscht. Ich habe da angerufen, habe gesagt, kann ich das irgendwie? Nee, kannst du nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto schwarz ist, ist relativ hoch. Ja, okay, und dann kam es in schwarz oder ich bin hingefahren, wusste es immer noch nicht so und dann doch, ach nee, vorher bei der Bestellung, doch, dann wusste ich, welche Farbe es hat, aber es hatte wirklich für mich keine Relevanz. Das heißt, Sachen verändern sich. Ich habe jetzt übrigens, und dann würde ich gerne nochmal so ganz kurz nochmal so ein Thema anreißen, aber wir könnten uns, glaube ich, hier stundenlang unterhalten, es ist echt spannend. Ich glaube auch bei dem Thema unter anderem Volkswagen hat, glaube ich, da auch jetzt schon wirklich so einen Switch hingelegt. Seit gestern oder vorgestern ist der ID7 und dort, glaube ich, gibt es auch noch ganz kleine wenige Pakete, die du dazu buchen kannst. Ansonsten ist dieses Auto schon von Hause aus super gut ausgestattet, selbst mit so einem AR-Head-Up-Display und so weiter. Also tolle Sachen und es gibt nur noch ganz wenige Bausteine, also weg von diesem umfangreichen. Ich glaube, da ist schon so ein Move drin. Ich finde besonders spannend und da wird man mal so ein bisschen sehen, diese Kooperation auch mit den Chinesen. Eigentlich so, boah, das ist eigentlich mein größter Wettbewerb. Das sind die eigentlich hier massiv an meiner Werkbank sägen, um es mal so zu sagen. Aber jetzt tue ich mich gefühlt mit denen zusammen. Geht das alles so mit rechten Dingen zu? Oder ist es einfach nur, dass man sich gegenseitig hier Know-how klauen will? Oder ist es wirklich eine echt gemeinte Kooperation? Ich gehe mal davon aus, da sitzen ja so viele schlaue Leute am Ruder. Die wissen schon, was sie tun. Ich finde das extrem spannend. Das wird toll zu beobachten sein. Auch dass man sich dann auch so als, ich sag mal, als deutsches, traditionsreiches, selbstbewusstes Unternehmen dann auch eingesteht, was das eingesteht, diese Wege auch geht, um da Impulse aufzunehmen. Ich würde noch ganz gerne noch ein Thema schnell mal mit dir aufgreifen, weil auch das ist ja ein Teil der Studie gewesen. Das habe ich nämlich selber rausgelesen und ich habe ganz, ganz viel darüber gelesen, habe es final aber am Ende des Tages immer noch nicht so richtig verstanden, das sogenannte Agenturmodell. So, jetzt bin ich ja selber eine Agentur, also. Aber ich glaube, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen was anderes oder vielleicht auch nicht. Was passiert da gerade? Einzelne sind jetzt schon in der Umsetzung. Jetzt habe ich gelesen, ich glaube, Mercedes hat es eingeführt. BMW wartet noch. Ich habe gelesen, die gucken erstmal, wie das so bei Mercedes läuft. Ganz, ganz viele Händler kenne ich, die das wirklich extrem kritisch sehen. Gerade auch ein Stück weiter gedacht. Was passiert denn dann zum Beispiel mit Rückläufern? Wer nimmt denn so ein Auto wieder zurück? Also wenn ich doch als Händler eigentlich habe ich das Auto verkauft oder verliest, so dann kommt das Auto wieder zu mir, ich mache das Folgegeschäft. Und so weiter, also ganz viele Themen, die da zu beachten sind. Kannst du mir da mal so eine Sichtweise geben oder auch was sagt denn die Studie so zu diesen Themen, die gerade hier so aktuell passieren? Und letzte Frage dazu vielleicht noch, das ist jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ist das ein rein deutsches Phänomen oder wie ist da im Moment der Status?
Lass es mal vielleicht zum Agenturmodell kommen. Also wir beschreiben das ja immer so schön direct to consumer. Also am Ende im direkten Kontakt mit dem Endkunden zu stehen, ohne jemanden dazwischen zu haben. Das Agenturmodell bedeutet ja, ich habe einen Agenten, der in meinem Auftrag und meiner Rechnung etwas für mich tut. Das heißt also, der vermittelt eigentlich Produkte. Und jetzt gibt es ja große Automarken, die das eingeführt haben in unterschiedlichen Ausbaustufen und für unterschiedliche, sage ich mal, Produkte. Hauptsächlich aber im Bereich der Elektromobilität. Ich glaube, das kann man mal so sagen. Das heißt also, im Bereich der Elektromobilität sieht dann so ein Modell so aus. Also ich abstrahiere das jetzt mal ein bisschen, weil ich möchte bewusst keine Marken nennen, weil dann kommen wir nicht in Diskussion. Das bedeutet also, der Hersteller schaltet einen Agenten, was der Handel sein kann, aber nicht sein muss, ein. Und der Handel agiert dann als Fulfillment-Partner für Kunde. Das heißt ja, also ich hab am Ende, das bedeutet also, der Hersteller hat am Ende den Kontakt, den direkten Kundenkontakt. Also über den Agenten, aber das ist nicht mehr, dass der Handel oder der Agent, sage ich mal, der den Kundenkontakt hat, sondern der Hersteller. Das bedeutet aber auch, dass der Handel, wie es ja jetzt in den letzten Jahren war, wo dann die Fahrzeuge vom Hersteller abgenommen hat und dann direkt mit dem Kundenkontakt getreten ist, die Fahrzeuge dann irgendwann zurückgekommen sind, also über Leasingmodelle und er dann den zweiten Zyklus respektive das Remarketing machen konnte, sondern diese Option hat er nicht mehr, sondern diese Option der Steuerung hat jetzt noch der Hersteller. So, die Remarket, also vor allen Dingen der Gebrauchtwagenmarkt war natürlich ein sehr lukrativer, wie wir in den letzten Jahren ja mitgekriegt haben. Das kühlt sich jetzt aber auch immer weiter ab, wie man sieht. Also es ist immer noch lukrativ, aber es sind nicht mehr die Multimilliarden, die es gab, auch während der letzten Jahre. Das sieht man ja auch an den Ergebnissen der verschiedenen großen Player, die ja tatsächlich rückläufig sind. Das bedeutet aber auch, keinen Kundenkontakt nicht mehr. Ich habe die Fahrzeuge nicht mehr. Das heißt, ich habe nicht mehr die Flexibilität, was mit den Fahrzeugen zu tun, sondern die Fahrzeuge sind auf der Bilanz des Herstellers. Und der entscheidet dann am Ende, wer, also welcher Agent sozusagen hat, welches Kontingent Fahrzeuge zu vermitteln. Das wird natürlich extrem kritisch gesehen. Ich stelle halt immer die Frage, ist das Agenturmodell das richtige Modell, um am Ende die sich immer flexibler werdenden Mobilitätsbedarfe tatsächlich auszugestalten? Mhm. Weil das bedeutet ja, am Ende der, wenn wir über Flexibilisierung reden, müssen wir ja mal gucken, ich rede dann immer von einer Fahrzeugflotte und aus dieser Fahrzeugflotte müssen diese Mobilitätsbedarfe bedient werden, weil es ist nicht mehr so wie früher, ich habe ein Fahrzeug verkauft und dann ist es weg, sondern das Fahrzeug kommt irgendwann zurück, dann muss ich den zweiten Zyklus, den dritten Zyklus machen, den vierten Zyklus, vor allen Dingen im Bereich der E-Mobilität, weil ab 2025 ja eine neue EU-Verordnung greift, die am Ende den Verkehrbringer einer Batterie dazu verpflichtet, am Ende des Lebens das auch zu recyceln. Das bedeutet, der Hersteller muss am Ende fürs Recycling der Fahrzeuge zuständig zeichnen. Das bedeutet per se, es gibt einen Exportstopp. Und das bedeutet, der Hersteller muss halt an dem Fahrzeug, das gesamte Fahrzeugleben dranbleiben mit verschiedenen Produkten. So. Jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, kann der Hersteller das? Also ist der Hersteller überhaupt der richtige im Agenturmodell? Also das Fahrzeug kommt ja dann wieder zum Hersteller zurück, nicht mehr zum Handel oder zu dem Dritten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Geburtsfehler des Agenturmodells. Also ich sage es jetzt mal ganz, ganz bewusst provokativ, weil das ist eine gute Idee, sage ich mal, ein direktes Vertriebsmodell aufzusetzen. Aber das ist ja eigentlich schon gestern. So, oder beziehungsweise schon vorgestern. Heute müssen wir halt gucken, wie kann ich halt die Mobilitätsbedarfe von morgen halt decken und funktioniert es überhaupt so, wie ich mir das aktuell gerade vorstelle. Und deshalb ist das Agenturmodell, glaube ich, eins, was sich weiterentwickeln muss. Also was ein reinrassiges Agenturmodell wäre in der Vergangenheit der richtige Schritt gewesen, aber bisher hat niemand es geschafft, ein reinrassiges Agenturmodell mit einem Agenten umzusetzen. Da gab es halt immer Ausnahmen, es gab für bestimmte Produkte immer Ausnahmen, also das ist extrem interessant. Ich glaube aber, dass das in der Zukunft sich halt anpassen muss. Wir werden diese direkten Vertriebsmodelle beibehalten. Die Rolle des Händlers wird sich ändern, wir haben es auf der Cars & Bytes auch diskutiert. Also am Ende wird es den klassischen Handel, wie es sie heute gibt, nicht mehr geben, sondern die Rollen werden sich einfach grundlegend ändern. Und das Agenturmodell ist jetzt halt ein Trend, den man aber anpassen muss aus meiner Perspektive, um am Ende auf die flexiblen Mobilitätsbedarfe von morgen reagieren zu können. Mit der Frage zurückzukommen, ist das ein deutsches Phänomen oder ist das ein europäisches, internationales Phänomen? Das ist ein Phänomen, was wir europaweit, weltweit sehen. Es ist natürlich immer so, also die Beobachtung, die man da machen muss, wie stark ist halt die Rolle des Handels und wie weit ist der Handel da natürlich involviert, weil eigentlich ist ja aus meiner Perspektive, wenn wir beide über Direct-to-Consumer sprechen, dann reden wir nicht über das, was du vorhin beim Abo-Modell gesagt hast. Ich möchte mir ein Auto wie eine Pizza bestellen. Das bedeutet, ich habe niemanden mehr dazwischen. Ich bestelle mir ein Auto mit einer App. So. Und deshalb muss man immer so ein bisschen gucken. Also am Ende ist es ein Agenturmodell. So Direct to Consumer überschrieben ist es am Ende ein Agenturmodell, wo ich immer noch einen Agenten habe, der mir am Ende das Fahrzeug vermittelt. Und der am Ende für mich der Ansprechpartner ist, der aber nichts mehr mit dem Fahrzeug zu tun hat, außer dass er es mir ausliefert. Und das ist ja die große Kritik daran, dass man sagt, was passiert jetzt eigentlich mit den Fahrzeugen?
Absolut.
Und ich glaube nicht, bin ich fest von überzeugt, dass der Hersteller sich dessen bewusst ist, was auf ihn jetzt zukommt. Weil das ist ja das eine, ist die Fahrzeuge kommen zurück, was mache ich damit? Das ist das eine. Also welche Modelle bringe ich das? Kann ich sagen, okay, dann schalte ich dann meinen Automobilfinanzdienstleister dazwischen, der kann das dann machen. Zweite Frage ist dann aber, wenn die Fahrzeuge jetzt zurückkommen und ich nicht mehr die Möglichkeit habe, die Fahrzeuge zu verkaufen, weil ich vor allen Dingen im Bereich der E-Fahrzeuge, wo das Agenturmodell ja hauptsächlich eingeführt wird, ja diese Verpflichtung, die Batterie zurückzunehmen. Automatisch einen höheren Fahrzeugbestand, das heißt, ich habe automatisch einen höheren Refinanzierungsbedarf. Und das sind alles Dinge, die werden wir jetzt nicht morgen sehen, weil die Fahrzeuge über die Agenturmodelle werden gerade eingeführt, das heißt, die Verträge laufen dann erstmal 24, 36 Monate im Schnitt. Das werden wir in 2 Jahren sehen, was dann die Konsequenz ist. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wo man sich jetzt darauf vorbereiten muss. Und da komme ich wieder dazu, das Rennen ist total offen, wer da tatsächlich der Player ist, der die Nase vorn hat. Weil aktuell, wenn man sich die Capabilities anguckt, die du brauchst, um zurückkommende Fahrzeuge in mehrere Lebenszyklen zu bringen, da haben natürlich die Rental-Firmen ihre Nase vorn, weil die natürlich schon immer eine Flotte hatten, klar, die sie in verschiedene Nutzungszyklen bringen mussten. Also das ist ganz, ganz spannend. Das meine ich so, ja, am Anfang, dieses Rennen ist total offen, weil es gibt halt so viele Trends, die, und das Agenturmodell ist jetzt einer, wo ich so viele neue Fähigkeiten brauche. Also am Ende ist für mich immer so, wenn ich jetzt nach vorne gucke, wenn ich mich jetzt nicht anfange, also ich hätte mich ja schon gestern anfangen müssen, transformieren, um mich auf morgen vorzubereiten. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, die nächsten 4 bis 5 Monate werden entscheidend dafür, wie ich 2035 und darüber hinaus halt am Markt bestehe oder ob es am Ende so ist, und ich sage es mal ganz bewusst, dass ich die nächsten 10 Jahre auscashe und dann zuschließe, das Schild abschraube und sage, es war eine schöne Zeit. So das Nokia-Phänomen, weil ich halt einen Trend, also weil ich zu arrogant war und einen Trend am Ende nicht ernst genommen habe. Und ich glaube, das ganze Thema E-Mobilität, neue Markteintritte, Sustainability, Flexibilisierung der Mobilität, das sind alles Dinge, und auch Agenturen, das sind alles Dinge, die muss ich jetzt annehmen, die muss ich weiterentwickeln und muss für mich persönlich gucken, wie positioniere ich mich da in Zukunft in diesem Ökosystem. Und das ist am Ende der Erfolgsfaktor, dass ich diese Transformationsfähigkeit und diese Innovationsfähigkeit einfach habe, und nach vorne gerichtet mich dann weiterzuentwickeln und nicht an dem festhalte, was ich aktuell habe, weil Wie heißt das so schön? Tradition heißt nicht, die Asche zu wahren, sondern das Feuer zu schüren. Irgendwann, das war ein schönes Zitat, was ich mal gehört habe, was da auch ganz gut drauf trifft. Aber ich glaube, das ist extrem wichtig und das haben ganz, ganz viele Player nicht verstanden. Und um nochmal auf das Thema China zurückzukommen, aber die Neuen, die reinkommen, die auf der grünen Wiese was aufbauen konnten, die keine Legacy-Systeme haben, nicht langsam sind, die das alles neu aufbauen können, die haben natürlich einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil, weil sie sich viel schneller weiterentwickeln können, weil sie sich viel mehr adaptieren können, weil sie deutlich innovativer sind.
Absolut. Bene, ich muss jetzt mal eins machen, das fühlt sich bestimmt ganz, ganz komisch an. Ich mache jetzt mal was und das ist für mich.
Weil du so lange zugehört hast.
Nee, das ist aus dem Grund, weil ich es tatsächlich dich eingeladen habe. Möchte ich mir selber mal applaudieren. Oder dem Team, das es möglich gemacht hat, weil ich jetzt in den ganzen Ausführungen wieder gemerkt habe, dass es eine extrem gute Idee ist, dich zu solchen Themen einzuladen, Bene. Nicht nur, weil du, gut, das weißt du, ein extrem angenehmer Gesprächspartner sowieso bist, aber ich glaube, wir haben jetzt alle wieder gemerkt, was du wirklich für eine Expertise mitbringst und was für eine Weitsicht und was für wirklich eine Sicht auf die Dinge, die wirklich relevant sind. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wenn ich der in einer entscheidenden Position wäre bei einem Hersteller oder wie auch immer, dann mit jemandem von deiner Qualität in ein Gespräch einzusteigen und wirklich mit dir über die Zukunft zu diskutieren und wirklich das, sich da wirklich extrem gut auszutauschen. Leider, leider, leider ist die Zeit vorbei. Wenn wir jetzt beim ZDF wären, würde unten drunter, glaube ich, so ein Laufband laufen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 15 Minuten. Bene, das war extrem cool, das war extrem kurzweilig. Ich bedanke mich im Namen des gesamten Teams von The Digital Drive, dass du uns heute hier in unserem Werkstattstudio in Langenhagen besucht hast. Wir beide trinken gleich auf jeden Fall noch schönen Käffchen. Und an der Stelle noch für alle, die da draußen waren, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und letzte Frage, Bene, die Studie ist ja sicherlich herunterladbar. Wo finden wir das?
Genau, auf unserer Homepage. Also ihr könnt das einfach Future of Automotive Mobility 2035 googeln und ich glaube, es ist tatsächlich das erste Google-Ergebnis, wo man sich die Studie dann runterladen kann. Und wir befragen dich gerne zur Verfügung. Volker, vielleicht zwei Worte nochmal. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe dann, dass wir uns alle auf der nächsten Cars & Bytes dann wiedersehen.
Das wäre toll. Alles klar. In diesem Sinne, schönen Tag euch da draußen und danke nochmal, Bene. Tschüss.
Ciao.